manchmal habe ich das Gefühl, jetzt will ich gerade mit Leuten reden, die genau das verstehen, was ich jetzt gerade durchmache, also mit vielleicht ärztlichen Kolleginnen. Dann kann man so gemeinsam jammern, wie furchtbar es ist. Aber manchmal ist es auch wichtig, dass man halt jetzt gerade komplettes Kontrastprogramm hat und einfach gar nicht, gar nicht ins Jammern kommt.
Hallo und herzlich willkommen zu Hochpalliativ, dem Podcast durch die Höhen und Tiefen der Palliative Care in Österreich. Frohes neues Jahr 2025. Ich bin Eva, Professorin für Palliativmedizin und neben mir sitzt Lea, Palliativmedizinerin in Ausbildung. Hallo Lea.
Hallo Eva. Wir befinden uns an unterschiedlichen Punkten unserer Karriere, aber wir teilen eine Leidenschaft, mit so vielen Menschen wie möglich über Palliativcare zu sprechen. Und heute wollen wir über ein Thema sprechen, das eigentlich selbstverständlich sein sollte und wie so vieles auch über den Bereich der Palliativcare hinausgeht, weil wir uns gedacht haben oder weil wir uns denken, dass in allen Lebensbereichen, aber vor allem in jenen, wo man sich besonders intensiv um andere Personen kümmert, es notwendig ist, dass man sich zuallererst um sich selbst kümmert. Aber meistens fangen wir ja erst damit an, uns um uns selbst zu kümmern, wenn es vielleicht schon fast zu spät ist oder wenn wir schon irgendwelche Warnsignale bemerken. Und deshalb wollen wir in der heutigen Folge mal ein Bewusstsein dafür schaffen, was Selbstfürsorge in der Palliativcare bedeutet oder bedeuten kann.
Und dabei auch betonen, dass der einzige Mensch, mit dem man ganz sicher bis zum Ende seines Lebens zusammen ist, man selber ist.
Das stimmt.
Wir waren ja gemeinsam auf dem Kongress, Lea, in Rotterdam, auf dem ERPC 2023 und ich erinnere mich, dass wir eine Schiffsfahrt gemacht haben. Mhm. Erinnerst du dich auch noch? Mhm. War das auch Selfcare?
Wahrscheinlich, ja. Und davor haben wir uns Sonnencreme gekauft und ein Kapperl.
Echt? Das habe ich schon wieder vergessen.
Wir wussten, dass es mal sonnig sein wird und haben wir uns sogar geschützt. Auch sehr vorbildlich, finde ich. Also.
Ja, Freizeitaktivitäten während beruflichen Aktivitäten sind nicht immer so einfach. Und ich persönlich, ich tue mir irrsinnig schwer damit, wenn ich viel zu tun habe, ich kann keine Pause machen. Ja. Ich glaube, ich habe dann schon manchmal ein akutes Nierenversagen, weil ich gehe dann auch nicht aufs Klo. Mhm. Geht's dir da auch so oder hast du das gelernt, Pausen zu machen?
Ja, also es geht mir schon auch manchmal so, also vor allem in Diensten oder so, weil wir irgendwie manchmal das Gefühl haben, wir können irgendwas zu Ende machen und dann dürfen wir erst auf uns schauen, also dann dürfen wir erst aufs Klo gehen, aber
ja. Das ist schon auf uns schauen.
Eigentlich ist es dann schon eine kleine Art der Selbstfürsorge, dass man auf sich schaut. Und auf dem ERPC, da haben sie ja eigentlich auch so gestartet mit dieser Selbstfürsorge, ein bisschen dafür halt quasi Awareness zu schaffen, weil sie diese Self-Care-Candle, haben sie sie genannt, am Anfang angezündet haben. Und das habe ich irgendwie ganz cool gefunden, weil halt dieser ERPC eigentlich eben ein wissenschaftliches Treffen oder einfach ein wissenschaftlicher Kongress ist. Und dass man da trotzdem eben auch dieses Bewusstsein schafft, das ist halt wirklich in keinem Bereich, es geht ja auch nicht in der Forschung, ohne dass man auf sich selbst mal vorher achtet.
Wobei ich sagen muss, Kerze anzünden ist halt auch wieder so etwas, wo es dann wieder heißt, das machen die im Palliativbereich, die zünden Kerzen an. Ich finde es per se auch gut und ich wüsste auch nicht, wie man dem Thema sonst Aufmerksamkeit schenken kann, weil es ja wieder was sehr Individuelles ist, was Selfcare überhaupt bedeutet, weil für manche bedeutet es wahrscheinlich, in Ruhe das Mittagessen zu sich zu nehmen. Manche essen dann den ganzen Tag nichts und wollen einfach nur 5 Minuten an die frische Luft. Das ist in unserem Krankenhaus, wo wir arbeiten, nicht so einfach. Und für manche bedeutet das ganz was anderes. Deswegen muss man halt eine Symbolik finden, die breitenwirksam ist. Ich wüsste auch nicht, wie man es hätte besser machen können. Und was wurde dann aus dieser Kerze? Wissen wir das?
Ich weiß nicht, die hat, glaube ich, einfach die ganze Zeit gebrannt. Das war schon ein bisschen so wie in der Kirche, was ich auch ein bisschen komisch gefunden habe. Aber ich glaube halt, dass es manchmal dann eher eben, das werden wir dann sicher auch noch nachher herausfinden, der Palliativcare halt so ist, dass dann eben einfach Konzepte da sind, um Selfcare zu ermöglichen, also Selbstfürsorge zu ermöglichen, weil wir halt eben mit so, ja, oft schweren Themen und auch eben mit dem Tod und dem Lebensende konfrontiert sind und deshalb halt vielleicht auch eher schon gelernt habe, was es halt bedeutet, im Hier und Jetzt zu leben, auch wenn das immer ein bisschen abgedroschen klingt. Aber
ja, aber ist doch wichtig. Wir haben ja nicht mehr als das letztlich. Und ich denke mir immer, diese Feuerwehrmentalität, auch was Selbstfürsorge betrifft, das passt ja dann schon sehr gut zur Kerze. Auch ich habe schon Kerzen angezündet in Kirchen, aus Gründen der emotionalen Ergriffenheit, weil irgendwas gut ausgegangen ist, aber nicht Vorsorge treffend, sondern eher so, wenn dann irgendwas kommt, was du dir nicht erwartet hättest, oder wenn du für irgendwas dankbar bist, dann machen wir Menschen das, oder wenn wir schon ganz am Ende sind, dann geloben wir Besserung. Das ist, glaube ich, die wirklich große Herausforderung, weil immer alle auch so nicken und sagen, Selbstfürsorge ist so wichtig und Compassion Fatigue, Burnout, die Zynismus etc. kennen wir ja einige Leute im medizinischen Bereich, die das schon ereilt hat. Alle wissen, es ist wichtig, aber machen tut's dann doch keiner.
Ja, das stimmt. Aber es gibt zumindest in unserer Bibel, da sagen wir Bibel, aber es ist halt
immer so heilig und so.
Ja, Wahnsinn. Also im Oxford Handbook für Palliative Care gibt es ein eigenes Kapitel dazu. Das habe ich auch sehr cool gefunden. Ich meine, es sind zwar nur, also in diesem kleinen Handbook, oder klein, aber in dem Handbook sind es halt nur 3 Seiten oder 4 Seiten. Aber immerhin haben sie halt, wie immer, Literatur dazu verlinkt. Und das heißt Self-Care for Health Professionals. Und da fangen sie auch an mit dem Vergleich, dass du halt im Flugzeug zum Beispiel auch erst einmal dir die Sauerstoffmaske aufsetzt.
Nicht im Kind, das wissen aber viele, glaube ich, nicht. Obwohl man es 100-mal gehört hat, oder? Auch im Flugzeug. Man hört es immer wieder, hört aber keiner zu. Ja.
Also, und wenn wir es uns erst aufsetzen, wenn wir das Kind gerettet haben, ist es vielleicht schon zu spät für uns. Oder ziemlich sicher. Genau, und da schreiben sie halt auch, dass es eben so wichtig ist, dass man auf die eigene körperliche, emotionale und spirituelle Gesundheit achtet und die halt auch erhält. Weil nur dann kann man eben eine gewisse Fürsorgequalität aufrecht erhalten.
Und steht da auch was drinnen darüber, wie individuell Belastungen erlebt werden? Weil ich denke mir schon, es gibt ein paar Leute, die halten mehr aus. Und manche Leute, die sind gleich mal, die sind sehr weinerlich oder sehr emotional. Ich meine das jetzt gar nicht wertend, sondern die verkraften nicht so viel. Die könnten vielleicht auch das, was wir in einem Tag erleben, manchmal gar nicht aushalten. Gibt's da?
Also ich glaube schon, also es ist ein bisschen schon so unterschiedlich, je nach Ausbildungsstand, sage ich jetzt mal. Also wenn man ganz frisch wo reingeworfen wird und einfach noch, ja, vielleicht noch frisch vom Studium kommt und gar nicht so viel Praxiserfahrung hat, dann ist es auf jeden Fall Situationen einfach belastender. Verständlicherweise, und das ist auch schon eins der Dinge, die sie dann als quasi Coping oder halt als unterstützende Maßnahme empfehlen, dass man sich halt fortbildet, weiterbildet, regelmäßig und laufend, und dass halt auch einfach dieses unterstützende Umfeld da ist von Oberärztinnen zum Beispiel oder halt von Vorgesetzten, die halt dich supervidieren in jeder Situation und eben auch nicht nur, keine Ahnung, wie man einen Benflon sticht, sondern auch wie man eben mit so emotionalen Situationen umgeht, weil wir lernen ja, glaube ich, fast in jedem medizinischen Beruf lernt man im Studium halt wahrscheinlich eher so die, weiß ich nicht, theoretischen, anatomischen, physiologischen Grundlagen, aber so die Emotionen und die Kommunikation und was da alles so auf einen einprasselt. Das kann man ja quasi, kann es wahrscheinlich schon, wenn man es gut macht, ein bisschen vorbereiten, aber so richtig kann man es, glaube ich, gar nicht.
Da hat wieder Harvey Georgenoff sowas Tolles geschrieben, finde ich. Das gilt wahrscheinlich nicht nur für die Menschen, die wir betreuen, sondern das gilt auch für uns. Er hat ein Editorial geschrieben unter dem Titel "The Secret is Out. Patients are people with feelings that matter." Und ich denke mir, dass muss uns ja allen bewusst sein, dass wir Gefühle haben und erleben in unserer täglichen Arbeit und wir von denen auch nicht ausweichen können vor unseren emotionalen Reaktionen. Und da glaube ich schon, dass es wichtig ist, dass man das auch beachtet und aufnimmt in einem Team, wenn es da jemandem jetzt total schlecht geht oder wenn man schon spürt, die Person hat was nicht verkraftet oder ist schon länger nicht mehr so wirklich arbeitsfähig, dass man da nicht wegschaut.
Ja, und da weisen sie halt auch darauf hin, dass es immer auch unterschiedliche Lebenssituationen der einzelnen betreuenden Personen geben kann. Also wenn jetzt gerade in der eigenen Familie ein Verlust oder Todesfall ist, ist natürlich auch was, was man vielleicht früher als quasi normal empfunden hat, plötzlich viel, viel, viel belastender, oder weil man halt einfach gerade selbst so in dieser Emotion vielleicht drinnen steckt, die man bei den Menschen, die man gerade begleitet, erfahrt. Und dann gibt's halt natürlich spezielle Situationen in jedem Bereich, aber halt vor allem im Palliativbereich, weil wir halt vor allem von dem sprechen, die halt extra belastend sein können. Die können auch wieder für jeden individuell und unterschiedlich sein. Zum Beispiel, wenn, ich kann mich erinnern, am Anfang, wenn Patientinnen, die wir betreut haben, zum Beispiel jünger waren als ich selbst, habe ich das, also ich meine, es wird ja immer mehr wahrscheinlich, je älter man wird.
Aber ich werde irgendwann. Wird normal.
Aber es ist, war schon sehr, sehr, also anders belastend einfach. Oder auch wenn man so sehr starke Symptome hat, die man nicht rasch lindern kann, kann das halt auch für ein Team sehr belastend sein, weil sobald man irgendwie in diese Situation kommt, dass man jetzt hilflos oder nutzlos ist, ist das halt sehr, bringt einen das so an seine Grenzen irgendwie.
Oder die Emotionen, die wir auch bei den Visiten erleben. Ich denke, egal ob jetzt Palliativ- oder Hospizbereich oder im Bereich, in dem Menschen in Extremsituationen teilweise sind oder in existenziellen Lebenssituationen, was da an Emotionen aufkommt, aber auch an Dankbarkeit. Also das denke ich mir so oft, wie viel Dankbarkeit da ist, und manchmal weinen die Leute und bedanken sich so sehr für, wie ich ja empfinde, manchmal Kleinigkeiten, ein Medikament, das plötzlich was gebessert hat, womit sie nicht mehr gerechnet hätten. Und eine Patientin hat jetzt bei der Visite gesagt, ja, sie hat sich nicht gedacht, dass es ihr doch nochmal besser geht, und jetzt muss sie noch einige Zeit herumgeistern. Das habe ich so lieb gefunden, auch wie ehrlich die Menschen auch sind. Und das gibt auch wieder Kraft. Also wenn jemand weint und gleichzeitig dabei aber weint aus Erleichterung, dann finde ich, kann auch ein weinender Mensch einem eigentlich Kraft geben.
Ja. Das ist vielleicht eh wieder ein bisschen so in diesem Bereich Compassion Fatigue und Compassion Satisfaction. Also je nachdem, was gerade überwiegt, ob einem das Arbeiten eher erschöpft oder etwas zurückgibt sozusagen. Und das ist halt im Palliativbereich sogar nachweislich so, dass da die Burnout- und Stressrate sogar niedriger ist als in anderen medizinischen Bereichen.
Und die Kontinuität gegeben ist. Auch während der Covid-Pandemie hatten wir eigentlich keine Personalfluktuation. Und das habe ich auch von vielen anderen Palliativ- und Hospizeinheiten gehört, während andere, ich meine, manches wurde leider Gottes auch, oder es musste so sein, es wurde umgewidmet, weil man halt Platz schaffen musste für die vielen intensiv betreuungspflichtigen Menschen. Das hat sicher auch was mit den Teams gemacht, aber generell die Fluktuation, dass man gesagt hat, ich möchte nicht mehr in diesem Bereich arbeiten, die hat es nicht gegeben. Und ich habe einen sehr schönen Begriff gelesen, den ich noch nie vorher gehört hatte. Der heißt, oder der nennt sich Polysafety. Mhm. Also, dass wir Menschen mehrere Orte oder Beziehungen brauchen, in denen wir uns sicher fühlen. Und wenn wir das haben, dann können wir uns auch in anderen Bereichen unsicher fühlen und das sozusagen in Kauf nehmen. Aber wenn wir überall Unsicherheit empfinden, dann geht's halt nicht. Das hat mir auch gut gefallen.
Und das ist sicher auch einer der Gründe, warum es eben im Palliativbereich, weil wir uns halt einfach mit Sterben und Tod quasi sicher fühlen. Also weil wir einfach, weil wir wissen, wie wir damit umgehen und dass wir damit umgehen können und dass wir das aushalten können. Und davor haben, glaube ich, viele andere Fachbereiche sehr große Angst, weil das eben was ist, was man nicht so einfach aus einem Buch, aus einem Lehrbuch lernen kann. Und das macht sicher große Unsicherheit. Was ich auch ganz spannend gefunden habe, ist, dass es auch Untersuchungen gibt, dass zum Beispiel Palliativmedizinerinnen im Krankenhaus höhere Stresslevels haben als in Hospizen. Was vielleicht natürlich auch an die Geschwindigkeit der Arbeit teilweise, zurückzuführen ist. Oder die Architektur.
Ich denke mir auch, Hospize sind oft im Grünen, haben oft einen Garten oder sind anders aufgebaut, heimeliger als Krankenhäuser, weil Krankenhäuser sind per se schon vom Licht her, vom Lärm her und von den Umständen her Unruheorte.
Und dann gab es noch eine Untersuchung oder eine Studie, die haben Ärztinnen in Ausbildung untersucht in England auf einer Onkologie und mit einer Palliativstation verglichen und da haben sie keine signifikanten Unterschiede gefunden, aber eine von vier empfand ein hohes Stresslevel und eine von zehn hat sogar relevante Depressionslevels gezeigt, was ich sehr eindrucksvoll
gefunden habe. Also auf der Onkologie haben die das gezeigt?
Auf Onkologie, sie wollten vergleichen, ob es auf einer Onkologie stressiger quasi ist als auf einer Palliativstation, aber da haben sie keine wirklichen
Unterschiede. Also bei beiden ist es stressig.
Bei beiden ist es stressig und bei beiden gibt's klinisch relevante Anzeichen von Depressionen bei den Ärztinnen in Ausbildung. Aber eben als hilfreich war eben die gute Beziehung zu Kolleginnen und das Unterstützung von Oberärztinnen.
Also Mentoring ist, glaube ich, wieder ganz was Wesentliches und auch die Teamkultur, dass man wirklich hinhört und hinspürt auch, was die Menschen empfinden, wobei ich es auch manchmal nervig finde an mir selber, was ich alles spüre und merke. Mhm. Manchmal möchte ich das auch abdrehen, weil es schon sehr anstrengend ist, wenn du so geschult bist und du kommst wo hinein und du spürst, da passt jetzt das nicht. Ja, alles ist vielleicht übertrieben,
aber aufs Klo.
Ja, schon, genau. Sehr, sehr viele Bedürfnisse und manchmal finde ich, muss man dann auch sagen, wo ist jetzt der konkrete nächste Schritt?
Ja.
Anstatt nur in diesem Leid zu baden und in dieser Suderei. Mhm. Ich weiß nicht, ob man das jetzt in Deutschland und in der Schweiz auch versteht. Ja, wie kann man das übersetzen?
Gejammer.
Klagen, genau. Jammern, jeiern. Ja. Also auch das ist in so einem Sozialberuf, finde ich, manchmal auch nicht so einfach.
Ja, das stimmt. Aber wir haben ja dann zum Beispiel so, also der wird dann empfohlen von der Gesundheits- und Sicherheitsbehörde der UK, wurde empfohlen, dass das eben die Vorgesetzten und aber auch die Mitarbeiterinnen erkennen, wenn halt ein hohes Stresslevel da ist und das dann eben unterstützendes Angebot gibt.
Ein Elfenministerium braucht es ganz dringend.
Eindeutig. Und da gibt's dann halt eben die Hilfe durch Spezialistinnen und eben mit Trainings zum Umgang mit Stress zum Beispiel. Und das kann ich mir erinnern, hatten wir ja auch einmal sogar so ein Training, wie wir quasi mit dem Druck umgehen können, der von außen so ein bisschen auf uns reinprasselt. Und da werden dann auch regelmäßige Team-Meetings empfohlen, wo man auch Zeit hat, wo man schwere Situationen quasi reflektieren kann. Und eins der Sachen, wo ich mir gedacht habe, das ist vielleicht auch speziell für den Palliativbereich, ist diese geteilte Entscheidungsfindung, also dieses Shared Decision-Making, dass man halt nicht die Ärztin entscheidet, was jetzt getan wird, sondern man entscheidet mit den Patientinnen gemeinsam. Das ist ja eigentlich bei uns die Norm.
Und nicht im Sinne von Informed Consent, weil das verwechseln viele, wo ich irgendwem am Wisch einen Zettel hinhalte und sag, unterschreiben Sie mir mal da und dann sage ich, der war einverstanden, sondern wirklich sich auseinanderzusetzen, was ist das Ziel dieser Sache, kann das Ziel erreicht werden und wenn es nicht erreicht werden kann, muss man dann gewisse Interventionen, Maßnahmen oder Untersuchungen überhaupt machen. Das kostet natürlich wesentlich mehr Zeit, als einfach zu sagen, bitte unterschreiben Sie da und einen Termin elektronisch auszumachen für eine Untersuchung und dann kommt das Ganze in Gang, aber am Ende kommt es dann manchmal auch zu Komplikationen, die man hätte verhindern können, wenn man sich gemeinsam hingesetzt hätte. Und das finde ich schon, ist eine sehr intensive Auseinandersetzung mit einzelnen Situationen und auch viel Arbeit und viel Aufwand.
Aber es hilft einem halt auch als betreuende Person, dass man eben das Gefühl hat, man hat das, oder nicht nur das Gefühl, sondern dass man weiß, dass man das jetzt mit den Patientinnen gemeinsam entschieden hat und die Entscheidung auch nicht ganz alleine tragen muss, sozusagen. Und dann ist sicher auch noch ein Vorteil, dass man die Expertise der anderen Teammitglieder hat in einem großen Palliativteam und dass man die natürlich auch immer respektieren sollte.
Immer.
Immer. Habe ich nimmer gesagt.
Immer.
Immer respektieren muss.
Immer ist immer schwer.
Ja,
aber respektieren.
Natürlich.
Ja, ich glaube,
Respekt ist immer.
Ist immer gut. Wir haben halt auch unsere Schatzis. Jeder hat seine Schatzis. Das ist halt so, mit denen das einfacher geht und wo alles besser läuft. Und was ich aus diesem Training, das wir hatten, mitgenommen habe, ist diese eigene innere Klarheit, die man braucht, damit beim anderen ankommt, was man eigentlich will. Ja. Weil wenn man selber nicht die Klarheit hat, dann spüren die anderen das auch und dann ist so Stillstand. Und diese Gruppenbildungen halte ich auch für sehr gefährlich, auch in Bezug auf Selbstfürsorge, wenn es dann nur, ich will nur mal mit dieser Kollegin und mit der lasse ich mich gar nicht mehr einteilen und wenn die da ist, dann bin ich eh krank. Wenn man sowas spürt, dann muss man wirklich oder wahrnimmt, um das einmal von der Spürebene wegzunehmen, dann muss man handeln, auch als Führungskraft.
Das stimmt. Und was bei uns, glaube ich, auch sicherlich der Fall ist, dass wir halt schon genügend oder viel, also genügend ausreichend Zeit, Gott sei Dank, haben, dass wir Dinge eben rücksprechen können mit unseren Oberärztinnen oder auch eben mit dir, weil wir halt einfach das irgendwie so gelernt haben, dass das möglich ist. So, ich sage jetzt flache Hierarchie, aber einfach, weiß ich nicht, wenn ich immer nur mit dem Professor per Sie bin, der mein Oberarzt ist, dann ist das halt irgendwie etwas anderes und ich habe nicht das Gefühl, ich kann jetzt alles ansprechen, wie wenn wir da einfach an manchen Nachmittagen die Möglichkeit haben, frei zu sprechen, ohne das Gefühl zu haben, dass jetzt was passiert, wenn wir was sagen, was wir so wahrgenommen haben. Und dann eben, wie wir schon gesagt haben, glaube ich, sind halt Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen immer wichtig, um eine Selbstfürsorge im Arbeitsumfeld zu ermöglichen. Also da werden auch eben die Kommunikationstrainings angegeben. Aber auch, was ich spannend fand, so Ethik und Fürsorge.
Organisationsethik auch wahrscheinlich, oder? Dass die ganze Organisation eine Kultur entwickelt.
Genau. Und halt auch einfach so, wieder diese Soft Skills, dass man nicht nur lernt, wie man jetzt Aszites, also das Bauchwasser, ablässt, sondern auch, wie man eben mit den Dingen, die dazwischen passieren, umgehen kann. Ja, und dann gibt's halt noch natürlich wie immer, wird genannt, die Gründe für Stress, aber das wissen wir dass das vielfältig sein kann. Und da haben wir die persönlichen Gründe, die wir schon gesagt haben, je nachdem, was man gerade selbst durchmacht. Dann eben individuell, welche Patientinnen man gerade betreut.
Und auch deren Umfeld, würde ich sagen, weil das ist ja oft die ganze Familienkonstellation und Dynamik.
An kleine Kinder, wenn die als Angehörige da sind oder so, das kann schon sehr, sehr schwierig sein manchmal. Natürlich ist es dann wichtig, dass man mit den Kolleginnen gut kann, mit den Vorgesetzten gut kann und auch, dass die Organisation oder einfach die Organisation passt oder halt einfach das große.
Ist überhaupt möglich, dass man keinen Stress hat? Also wenn ich mir das so anhöre, das geht ja gar nicht. Also es gibt ja diesen Distress und den Eustress, den guten Stress und den, aber ganz ohne Stress kann es eigentlich sowieso nicht gehen. Ich glaube, so realistisch muss man auch bleiben, weil wenn man dann in diesem mauscheligen Disneyland leben möchte, wo alles chillig ist, das wird sowieso nicht gehen. Ich glaube, das muss man sich auch eingestehen, aber dieses Extreme finde ich gefährlich, wenn dann alles schon so überspitzt und so extrem wird, dann wird es wirklich anstrengend. Und das kann man sicher vorbeugen, wenn man regelmäßig darauf achtet.
Und es ist sicher so, dass es einfach halt eben diese jetzt 5 Bereiche, da wird halt immer einer vielleicht ein bisschen beleidigt gerade sein und der andere dafür gerade ein bisschen fester und deshalb haltet sich das dann wahrscheinlich so, Gott sei Dank, hoffentlich meistens die Waage. Aber dann gibt's halt die Warnsignale, auf die man achten kann, wenn man zu viel Stress hat, wenn man vielleicht schon zu wenig Selbstfürsorge gemacht hat. Und das sind eh so die klassischen, die ich sogar aus, weiß ich nicht, diversen Nachtdiensten kenne. Also da gibt's halt da die körperlichen Warnsignale, wie so Herzklopfen, Palpitationen oder Brustschmerzen hatte ich Gott sei Dank noch nie. Aber Kopfschmerzen oder Sodbrennen, dann kann man natürlich auch auf kognitiver Ebene schon beeinträchtigt sein, dass man Gedächtnisprobleme kriegt oder Konzentrationsschwierigkeiten und Angst oder auch Fehlentscheidungen oder Entscheidungsunfähigkeit können auch quasi eine Folge sein.
Das habe ich mal gelesen, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass man nach dem Nachtdienst, wenn der Nachtdienst sehr intensiv war, so drauf ist, als hätte man so um die 0,2 bis 0,5 Promille Alkohol im Blut. Voll.
Ich auch mal gelesen. Und manchmal denke ich mir beim Radfahren dann am Heimweg so, ich fahre extra langsam, weil wer weiß. Gott sei Dank sind die Straßen dann meistens fast leer, weil schon alle in der Arbeit sind.
Ich komme ja mit dem Auto ums Eck, wenn du mit dem Rad
fährst. Oh ja. Gott, oh Gott. Ja, und dann gibt's natürlich noch die emotionalen Warnsignale, dass man so ständiges Ärgergefühl hat oder ständiges Gefühl von Irritation und Frust oder auch eben diese Niedergeschlagenheit, Hilflosigkeit, Unsicherheit und vielleicht auch so diese Unfähigkeit, dass man so Liebe zeigen kann oder Fürsorge leisten kann, was jetzt wieder vielleicht ein bisschen in Richtung Compassion Fatigue, wie wir vor ein paar Folgen besprochen haben.
Und grantig sind die Leute dann manchmal, wenn du sie dann noch was fragst oder sie dann im Nachhinein fragst, warum hast du das und das nicht eingetragen in die Fieberkurve, Patientenakte, dann ist oft ja ein Shitstorm, der auf einen einprasselt, weil die Person das Gefühl hat, was soll sie noch alles machen oder was hätte sie noch alles machen sollen.
Und Schlafstörungen sind auch noch oft gezielt. Ja, die man halt im Nachtdienst sowieso hat, aber sonst auch wahrscheinlich.
Ja, diese Reflextachykardie, wenn der Pager läutet oder das Telefon, wenn man dann wirklich so von Herzfrequenz, weiß ich nicht, 60 auf 90 geht, das ist echt unangenehm.
Also wenn man dann nach dem Dienst noch irgendwo in einem Kaffeehaus sitzt und dann piepst dort und dann vielleicht man muss jetzt wieder, muss wieder laufen.
Genau, allein das Geräusch.
Nur das.
Man müsste vielleicht regelmäßig, wäre das auch Selbstfürsorge in Krankenhäusern, Hospizen, Pflegeheimen, dass man die Klingel
ändert.
Töne immer wieder ändert.
Ja, das ist irgendwie. Und dann gibt's halt den Umgang mit Stress. Den haben wir jetzt schon ein bisschen auch besprochen.
Ist das für dich zum Beispiel Fahrradfahren?
Wahrscheinlich. Einfach dieses, also ich find's immer viel besser, wenn ich heimfahre oder gehe zu Fuß oder mit dem Rad, als wenn ich mich in die U-Bahn quetsche, wo wieder 1000 Menschen sind, die auf mich einprasseln irgendwie. Also, oder halt, wenn ich dann schon mit der U-Bahn fahre, dann gebe ich Kopfhörer rein, um ein bisschen abschalten zu können oder abgeschottet zu sein.
Ich habe von einer Kollegin gehört, sie spielt Disney-Filme in ihrer Ordination, damit die Menschen weniger aggressiv sind im Wartezimmer.
Ja, sinnvoll.
Vielleicht wäre das mal eine Studie. Nach dem Nachtdienst oder nach einem belastenden Ereignis, wenn Disney-Filme.
Obwohl ich Disney-Filme, da muss ich immer urweinen. Das ist dann, ist auch manchmal erleichternd, aber.
Ja.
Aber Radfahren oder halt Sport ist sicher für mich eine Sport in der, also in der Natur auf jeden Fall, ist eine mögliche Coping-Strategie. Da hat wahrscheinlich eh jeder so seine eigenen. Was hast du für welche? Hast du da fällt dir was ein gerade?
Also, manchmal brauche ich ganz was Seichtes auch, das mir dann gut tut. Irgend sowas, was jetzt nicht so anstrengend ist, was mich distractet oder was Kulturelles. Das finde ich immer wieder irrsinnig schön. Musik, in ein Museum gehen, was lesen. Aber es muss nicht immer so hochintellektuell sein. Es kann auch manchmal einfach was Banales sein. Und Sport finde ich auch ganz toll. Also Laufen oder Schwimmen, weil da kommt man, selbst wenn man nicht runterkommt, sagen wir es mal so, fühlt man sich nachher besser. Ja. Man fühlt sich nachher immer besser.
Voll.
Ja.
Ich finde, das ist manchmal unterschiedlich, weil manchmal habe ich das Gefühl, jetzt will ich gerade mit Leuten reden, die genau das verstehen, was ich jetzt gerade durchmache. Also mit vielleicht ärztlichen Kolleginnen. Dann kann man so gemeinsam jammern, wie furchtbar es ist. Aber manchmal ist es auch wichtig, dass man halt jetzt gerade komplettes Kontrastprogramm hat und einfach gar nicht ins Jammern kommt.
Oder auch mit ganz anderen Menschen zu tun hat. Also es gibt jetzt so eine neue Bewegung, ich weiß zwar nicht, wie das heißt, aber wo man jeden Tag sich überlegen kann, ich kann dankbar sein, dass mir nach dem Langstreckenflug der Rücken wehtut. Ich kann dankbar sein, dass ich, weiß ich nicht, eine Heizung zu Hause habe und nicht in der Kälte sitze. Ich kann dankbar dafür sein, dass ich in einem Land lebe, in dem es keinen Krieg gibt und dass man sich immer überlegen kann, wenn die negativen Gedanken kommen, dass es so viel gibt, wofür wir dankbar sein können, was nicht selbstverständlich ist. Das ist total banal, aber da gibt es, glaube ich, auch so eine App, dass du jeden Tag drei gute Dinge, die an diesem Tag passiert sind, aufschreiben kannst und dir fallen immer drei gute Dinge ein. Das könntest du natürlich wahrscheinlich auch drei schlechte Dinge finden, wenn du drüber nachdenken musst, aber um das Gehirn sozusagen zu trainieren, jeden Tag darüber nachzudenken, was war heute gut.
Ja.
Also ich weiß nicht, wie hilfreich das wirklich ist, aber das ist, glaube ich, jetzt irgendwie so in, dass man den Leuten das auch in die Hand gibt.
Also sicher auch, finde ich, diese ist Balance wichtig zwischen Möglichkeiten, diese negativen Gefühle zuzulassen, also vielleicht in Form von, weiß ich nicht, Coachings oder Teamsitzungen, dass man halt sagt, das hat mich belastet und das hat es bei mir ausgelöst, aber eben dann auch die Möglichkeit zu haben, diese Gefühle wieder völlig zu verdrängen und eben sich auf das Gute zu fokussieren. Was ich auch lustig gefunden habe, ist, dass in diesem Oxford Handbook steht dann als persönliche Coping-Strategie ausreichend Schlaf und Nahrungsaufnahme, wo ich mir gedacht habe, das ist jetzt irgendwie schon sehr basic, also aber es passt zu unserem anfänglichen, wir wollen aufs Klo gehen können.
Ja, manchmal. Aber der Schlaf ist das Einzige, was dich vor dir selber schützt, ja. wenn du einfach schläfst.
Aber es ist sehr spannend, dass das halt doch vielleicht, ja.
Wobei Heißhunger und so hypomane Gefühle nach belasteten Situationen gibt's schon auch.
Ja.
Dass die Menschen dann sagen, nach dem Nachtdienst, da esse ich immer ganz komische Sachen oder ich kaufe irgendwelche Dinge ein, die ich sonst niemals kaufen würde.
Brioche-Kipferl als Belohnung, das war bei mir immer so das Frühstück am Anfang.
Ja, so Rituale, die man dann entwickelt, die müssen ja auch nicht immer gesund sein.
Nein, das stimmt. Und was sicher auch, also was auch erwähnt ist, dass es halt wichtig ist, dass man eben eine eigene so Philosophie zum Tod quasi entwickelt, also vor allem jetzt eben im Palliativbereich, dass man halt einfach, was man, also irgendwie macht man das, glaube ich, eh automatisch, dadurch, dass man damit konfrontiert wird regelmäßig, aber dass man sich halt das auch immer wieder überlegt oder halt reflektiert.
Ich finde schon, dass man eine gewisse Gelassenheit manchen Dingen gegenüber entwickeln kann. Das geht mal besser, mal schlechter. Aber über manche Sachen rege ich mich echt nicht mehr auf. Da weiß ich, das macht keinen Sinn. Da brauche ich nur kurz an einen Moment denken aus unserem Alltag und dann hilft mir das schon. Ja, und natürlich Freunde, Menschen, die einen zum Lachen bringen, Menschen, die einem gut tun. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig.
Das stimmt. Kolleginnen aus unterschiedlichsten Bereichen. Was ich auch immer urtoll finde, weil ich mache ja auch diese Psychotherapie-Ausbildung und da ist es verpflichtend, dass man so eine Balint-Gruppe macht. Das ist auch sehr hilfreich, wo ich mir immer denke, warum habe ich das nicht schon früher kennengelernt? Das wäre schon während dem Studium halt sinnvoll gewesen. Das ist wirklich eigentlich so, das sind so Gruppen, wo man, weiß ich nicht, in 5 bis 10 Leute zusammensitzt mit einer Leitung und unterschiedliche Patientinnenfälle oder einfach Begegnungen berichtet und dann geht es gar nicht so darum, dass man da jetzt irgendwie eine Lösung findet für den Fall oder für dieses Beispiel, sondern dass man einfach jeder dazu sagt, was jetzt die Erzählung bei ihm an Gefühlen ausgelöst hat und das kann, finde ich, ganz hilfreich sein und man sieht einerseits dann oft, dass es einem genau gleich geht wie den anderen.
Ist ein Reflexionsraum auch.
Genau, das ist halt wirklich sehr, sehr schön und finde ich, sollte halt überall eigentlich in jeder Gesundheitseinrichtung wahrscheinlich am besten für alle Leute ab dem Tag 1 angeboten werden, weil es halt wirklich so
strukturiert wird, moderiert wird. Ich glaube, das ist auch was Wichtiges, weil manchmal redet man so vor sich hin, aber wenn das jemand wirklich moderiert und dann auch strukturiert moderiert oder vielleicht auch mal das Gespräch in eine Richtung lenkt, wo dann eine Zusammenfassung von den Inhalten da ist und das nicht nur so verwässernd besprochen wird, ist das sehr zielführend und deswegen auch Supervisionen. Viele fragen ja, sollte man die verpflichtend machen müssen, sollte man die freiwillig machen müssen. Ich glaube, man kann die Menschen nicht zwingen. Aber die Menschen, die kommen zu den Supervisionen, habe ich schon oft den Eindruck, sind generell auch die Menschen, die eher bereit sind, ein bisschen dorthin zu schauen, wo es dunkel wird. Manche haben vielleicht andere Zugänge und Wege und sagen, interessiert mich nicht, ich gehe lieber ein Bier trinken oder auf die Grillparty. Ist auch in Ordnung. Aber so wirklich dieses vertiefte Nachdenken, dieses gemeinsame sich auseinandersetzen mit der Unterschiedlichkeit der Meinungen, das kann man nur dann erleben, wenn man wirklich dorthin geht. Weil sonst hört man ja nicht so wirklich das Eingemachte, weil das wird sonst sehr schwer angesprochen. Das will vielleicht auch nicht jeder. Manche sagen, ist ja schon schwer genug, das Leben, das gebe ich mir nicht auch noch. Ich persönlich habe es immer als sehr wertvoll erlebt, wenngleich es manchmal halt, wenn es eh schon anstrengend ist, noch in die Anstrengung hineinzugehen, auch eine Herausforderung darstellt.
Aber es sollte halt trotzdem einfach, finde ich, ein bisschen normaler werden, dass es halt angeboten wird, weil wenn es dann so ist, dass ich hingehen muss, damit es erhalten bleibt. Das ist auch wieder so ein Zwang. Und manchmal gehe ich halt nach der Arbeit vielleicht lieber in die Sonne und baden, als jedes Mal dorthin zu müssen.
Genau.
Und wenn einfach das Angebot da ist,
dass es immer wieder genug angeboten wird, so dass es dann auch über das Jahr besucht werden kann oder auch nicht, finde ich auch wichtig und nicht nur krisenhaft angeboten wird, weil wir neigen eben generell, glaube ich, ein bisschen zu dieser Feuerwehrmentalität. Wenn der Hut brennt, dann schreiben alle dann diese Bücher so in Richtung, als ich den Jakobsweg besuchte und als ich mein Leben änderte und als mir die Philosophie das Leben eröffnete. Und das ist dann auch so ein bisschen, ich weiß nicht, also ich glaube, dass man eh nicht raus kann aus seiner eigenen Haut zur Gänze. Ist halt so, man kann sich nur bemühen, die Dinge, die man halt immer wieder erlebt im Leben und die sich immer wieder wiederholen, sich auch zu überlegen, warum, und nicht immer die anderen zu blamen, dass es einem schlecht geht.
Und wenn dann erst das Burnout da ist, dann erst damit anzufangen, ist halt wirklich leider manchmal zu spät. Ja, jetzt haben wir eh schon sehr lang gequatscht. Und vielleicht fallen uns noch drei wichtige Punkte ein oder drei Arten, die wir uns um uns selbst kümmern können.
Also ich würde mal sagen, für mich wäre es eine Take-Home-Message. Selbstfürsorge ist wichtig für Fürsorge von anderen. Ich wollte jetzt bewusst nicht sagen für Fremdfürsorge, weil Fremd ist schon wieder so abgrenzend. Aber ohne Selbstfürsorge kann man nicht für andere sorgen. Und dann ist man eine verletzte Helferin oder ein verletzter Helfer. Den Weg, wie das Menschen für sich tun müssen, können, wollen, der fängt bei einem selber an.
Und ich finde, dass Sport oder Bewegung immer urwichtig ist als Selbstfürsorge. Und das ist halt wieder individuell wichtig, dass man halt wirklich wieder uns den Sport und die Bewegung findet, die einem wirklich Spaß macht. Und dass es nicht auch so ein Zwang ist, jetzt muss ich noch ins Fitnessstudio gehen oder jetzt muss ich noch das und das machen, sondern dass man wirklich was findet, was einem super gut tut. Also bei mir ist das sicher zum Beispiel Yoga auf der Terrasse, oder da brauche ich auch nur meine 2 Quadratmeter auf der Matte irgendwo in der Natur, und jedes Mal danach denke ich mir, boah, warum mache ich das nicht 3-mal am Tag? Also warum? Das ist einfach so ein urtolles Glücksgefühl, und das würde ich einfach jedem Menschen irgendwie wünschen, dass er das für sich selber finden kann. Nicht nur, wenn er im Palliativbereich arbeitet, sondern in jedem Bereich, aber vielleicht vor allem in Fürsorgeberufen. Ja. Und einfach die Supervision und Gruppengespräche in der Arbeit finde ich auch ganz wichtig. Also Teambesprechungen,
Intervision auch untereinander. Ja. Supervision durch Profis, Intervisionen miteinander und nicht wegschauen, wenn es schwierig wird. Und man kann ja sehr viel lernen, wenn es schwierig wird. Das klingt vielleicht ein bisschen abgedroschen, aber es ist tatsächlich so.
Ja, ich hoffe, ihr habt's alle eine gute Möglichkeit für euch gefunden, Selbstfürsorge täglich zu leben. Wir freuen uns wie immer über Fragen oder Anregungen. Schreibt uns gerne unter hochpalliativ@meduniwien.ac.at und folgt uns auch gerne auf Instagram. Danke, tschüss, baba!